Schwarz hören.
Liebe Gail, wir beide standen schon gelegentlich gemeinsam auf der Bühne. Ich war die Moderatorin und du hast dann mit der Kunst als Entertainerin abgeräumt. Erinnerst du dich noch? Mehrfach hier in Berlin zum Beispiel.
Genau, bei Frauenmärz.
Genau. Das war eine Veranstaltung vor allem für Frauen. Es waren aber vereinzelt auch Männer da.
Ja, da waren ein paar Quotenmänner dabei.
Quotenmänner? Wie ist denn das sonst, wenn du auftrittst? Sind da mehr Frauen oder mehr Männer?
Gemischt. Mhm. Das liebe ich mit meinem Publikum. Das ist wirklich, ich sage immer, es ist Frauen, meine Alter, oder sagen wir unsere Alter. Und dann vielleicht die Töchtern auch dazu. Mhm. Und dann der schwule beste Freund kommt auch. Und dann vielleicht seine Mama und Papa auch. Ja. Und ich finde es toll. Es ist familienfreundlich.
Du bist für mich wirklich Entertainerin im besten Sinne. Ja. Es gibt nichts, was du nicht kannst, habe ich das Gefühl. Auf der Bühne.
Nee. Ich würde auch sagen, das kommt von meiner Ausbildung. Weil ich bin Amerikanerin. Ich weiß, man hört das nicht mehr.
Nein, überhaupt nicht. Aber null Akzent.
Nee, nix. Ich habe Schauspiel- und Theaterwissenschaft studiert in der New York University. Und man muss als Schauspieler alles lernen. Man muss sprechen können, bewegen können, singen können, so oder wie man die Stimme benutzt in wirklich weitesten Sinne. Ja. Und auch wie man ein Lichtpult betätigt oder eine gute Presseerklärung schreibt. Ich habe so eine gute Ausbildung und ich bin super dankbar bis heute für diese Ausbildung.
Naja, du bist wirklich Allrounder, aber weißt du, ganz oft gibt es Allrounder, die können das nicht gut, sondern die können alle ein bisschen.
Ja, das ist natürlich hier in Deutschland, wir sagen, you know, wenn man mehr als ein Ding mag, man kann nicht alles gut machen. Ich habe strenge Dozenten gehabt, wo wir haben gesagt, nee, noch einmal oder trainiere harter oder, you know, wenn man ein Performer ist oder wenn man sagt, man ist ein Entertainer, man muss das ein Basis können, das man haben muss.
Sehe ich auch so. Und dann kann es natürlich der eine besser und die andere schlechter. Könnte ja sein.
Well, I had great Vorbilderinnen. Ne? Ja. So jemand wie Bette Midler. Sie singt, sie tanzt, sie ist witzig und sie kann dann in den nächsten Atemzug dich zu weinen bringen. Mhm. Und dann direkt danach das wieder lachen. Und das ist mein Lieblingsding zu tun auch. Ich war als Studentin, ich habe Programmhefte ausgegeben on Broadway, so als Studentenjob. Und dann ich durfte Bette Midler singen zum Beispiel. Ich glaube, 50 Mal habe ich sie gesehen on Broadway. Was haben wir bekommen? $2 der Stunde oder etwas. Aber man sah der Show umsonst.
Ja. Wahnsinn.
Und das war wirklich so eine lange, lange tolle Workshop.
Und doch Seminar. Hast du dich entschieden, deine Heimat zu verlassen, die USA, und lebst seit 91 in Berlin.
Ja. Obwohl ich war erstmal in West-Berlin in 85,
85 schon. Ja. Ah ja. Und dann aber ganz fest seit Anfang der 91er Jahre. Genau. Warum Deutschland?
Ich habe Freunde getroffen in New York University, Lutz Weidlich und Adriana Altaras, die wunderbare Autorin und Regisseurin und Schauspielerin. Und ich war auf Tournee mit einer Tanztheater-Company aus New York. Wir waren in Toulon in Frankreich, meine erste europäische Tournee. Mit einem anderen Freund, wir hatten auch Freunde hier in Berlin gehabt. Und wir haben gesagt, weißt du was, wir nehmen den Zug. So, ich weiß nicht, so 4 Stunden oder so 4-5 Stunden, das kann nicht so weit sein. Das ist lange bevor die Internet, meine Damen und Herren. Wir waren wirklich ahnungslose Amerikaner. Und das war West-Berlin, mit dem Transit und gestoppt auf die Grenze und die Soldaten kommen rein mit den Hunden und Schäferhunden und so weiter. Ich war echt so, was, welcher Film bin ich jetzt gelandet? Aber ich war von Anfang an wirklich begeistert. Und dann ich habe gearbeitet mit einer Tanztheater-Company hier in Berlin, Tanzfabrik.
Ja.
Die Schule gibt's noch, aber die Company nicht mehr. Aber das war ein wahnsinnig toller Company von Tänzer, Sänger. Ja, und ich habe einen witzigen, singenden Mensch gesucht für ein Stück und ja.
Und dann war's das.
Das war's. Ich habe gedacht, ich würde erstmal 3 Wochen hier sein und 33 Jahre später hier sitzen wir zusammen.
Dein letztes Buch, was ja schon ein paar Jahre her ist, habe ich gelesen, ein wunderbarer Titel, American Woman, How I Lost My Heimat and Found My Zuhause.
Ganz genau.
Super Formulierung, finde ich. Also nicht nur, weil das Denglisch ist. Ja. Du hast ja das Denglisch eingeführt. Hast du das eigentlich erfunden?
Nein. Das ist wie man spricht. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn man auf Urlaub ist und sitzt auf einem Tisch.
Du sitzt auf dem Tisch, herrlich.
Nee, nachher. Man sitzt am Tisch mit Leuten und vielleicht mit verschiedenen Sprachen und man trinkt ein bisschen Wein und irgendwann versteht man einander. Ja, ja. Und das war mein Anfang hier in Deutschland, habe ich überhaupt auch kein Wort Deutsch gehabt. Und
du hast auch in Amerika noch überhaupt nichts mit Deutsch zu tun gehabt.
Nein. Was haben wir? Gesundheit, Kindergarten, Doppelgänger,
ja,
Schadenfreude, Blitzkrieg. Die waren die Worten, die
ja,
man kennt.
Ja.
Aber nee. Ich habe Französisch in die Schule studiert, aber auch so mittelmäßig.
Mhm.
Und ich habe wirklich gedacht, ich besuche Freunde hier und dann ich mache ein Projekt hier. Es war dann irgendwie, habe ich gedacht, 2 Jahre. Und nach dem Mauerfall hat Tanzfabrik mich einen Vertrag für 2 Jahre. Ich habe gewusst, das wird länger dauern.
Naja, du hast ja was draus gemacht. Du hast ja genau dieses, wie sagt man, diesen Unique Point oder genau dieses Besondere.
Ja, there was a Marktlücke.
Ist absolut dein Ding. Das kann kein anderer, das kann kein Deutscher nachmachen, sondern das wäre komisch.
Manchmal, ich höre so Werbespots und ich denke, verdammt, ich möchte diese Werbespots. Haben sie immer so French Fries oder etwas.
Ja.
Und ich denke, sie haben einen Mann, und es spricht immer mit einem Hamburger. Und ich denke, nee, bitte, ich möchte das machen. Ich bin Deutsch geworden.
Du hast inzwischen auch einen deutschen Pass,
das war
ne?
ein Teil über das Buch. Das Buch war auch ein bisschen mein Aufarbeiten von der ersten Trump-Wahl. Weil nach das in 2016 habe ich gedacht, das gibt überhaupt nicht. Und ich war hier. Ich war 23 Jahre schon hier und zahle meine Steuer. Und ich habe gedacht, aber ich kann hier nicht wählen. Ich habe realisiert durch diese erste Trump-Wahl, wie wichtig es ist, dass man Teil einer Demokratie ist.
Mhm.
Und ich habe gedacht, okay, ich möchte jetzt offiziell Deutsch werden. Und das war ein Abenteuer, diese Bürgerschaft zu bekommen.
Ja.
Es ist kompliziert, es sollte auch kompliziert sein, denke ich. Aber es hat mich eine Perspektive auch gegeben, weil ich bin 23 Jahre hier. Es gibt einen Bürgertest zum Beispiel. Es gibt viele verschiedene Dinge.
Man kennt das ja aus Filmen. Also ich kenne es aus Filmen. Läuft das ungefähr so, dass man irgendwie bestimmte Fragen beantworten muss?
Ja. Es gibt sogar einen Fragenkatalog, 300 Fragen über Sitten und Geschichte und die Seele, die Deutschen sozusagen. Viele Dinge kennen wir. Wie viele Bundesländer gibt es?
Das weiß ich gar nicht, ob das jeder weiß. Also, jetzt mal
oder Dinge über den Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Oder
ja, noch schwieriger.
Das ist die Mauer. Welches Jahr fiel der Mauer?
Ja.
Sowas.
Gut.
Aber dann so Dinge wie Kehrwoche, was wir nicht in Berlin haben.
Nein.
Und ich so, da war so bestimmte Dinge, wo ich denke, das ist Realsatire. Da war eine Frage, es ist multiple choice, ne? So verschiedene Antworten. Wenn man in Deutschland ein bestimmtes Alter erreicht und nicht mehr arbeitet, was bekommt man dann? Rente, Weiterbildungsgeld, Medaille oder nix? Und ich sage, okay, das ist... Wer hat das geschrieben? I love this. Und dass ich sage, es gibt auch online die deutsche Staatsbürgerschaftstest. Und es ist ein bisschen wie die Führerschein, ne? Die Theorieprüfung. Man lernt Dinge einfach.
Ja.
Aber es ist immer so Bundestag, Bundesrat, wie viele Jahre und wer mag das und so weiter und so fort. So, es gibt ein paar tricky Fragen.
Ja.
Aber ich sage immer, guck das online und spiel das über die Feiertage oder so. Man lernt etwas, die ganze Familie kann, wer falsch ist, kann ein Jägermeister, so ein kurzer.
Dümmer wird man nicht dabei.
So ist es. So, es war wirklich interessant, das zu erleben. Und ich bin auch jemand, ich habe nicht diese Fantasie, ach, wenn ich in die Rente bin, gehe ich zurück nach Amerika. Meine Eltern sind beide leider fort, mein Bruder und Schwester sind da, aber wir sehen einander einmal im Jahr sowieso.
Die sind noch in den USA.
Die sind beide in den USA.
In Massachusetts, wo du herkommst?
Mein Bruder ist in Massachusetts, genau von wo wir kommen, Cape Cod, Massachusetts, am Strand da. Meine Schwester hat genug kalte, sie ist ältere Schwester, sie ist 72, sie hat genug kalte New England Winters gehabt und ist nach New Orleans mit ihrer Tochter. Ihre Tochter war schon da und sie ist da gegangen.
Mhm.
Aber meine Schwester sagt, naja, wenn Trump nochmal kommt, sie hat jetzt ein kleines Häuschen, ein Tiny House in Nova Scotia in Kanada. Sie sagt, ich habe nicht so hart gearbeitet und so viele Proteste gegangen und so viel gekämpft für Bürgerrechte oder Frauenrechte. Ich behalte das nicht aus. Das ist meine Rente. Ich möchte das anders machen.
Naja, und es könnte ja sein. Das ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne?
Ja. Was sowieso niemand versteht. Weil, es ist alles diese Swing States. Es gibt so 150.000 Leute, die sind unentschieden. Und ich denke, wirklich, wie kann man unentschieden sein? Das ist wirklich der Straftäter gegen der Rechtsanwalt. I mean, come on. So, und sowieso brauchen wir eine Frau an der Markt. Man muss das wirklich denken.
Es wäre die erste,
2024,
oder?
Wir haben noch nicht eine Präsidentin gehabt.
Ja.
Ich glaube, es ist langsam Zeit dafür.
Das denke ich auch. Und aus meiner Sicht macht sie eine gute Figur.
Ja, ja.
Weißt du, wie du das einschätzt?
Sie spricht in volle Sätze und die machen Sinn. Die Messlatte ist relativ niedrig im Moment. Nee, sie ist eine intelligente, sehr fähige Frau.
Wir sind gespannt. Du schreibst Shows.
Ja.
Du stehst auf der Bühne. Du schreibst für andere, habe ich gelesen. Ab und an, meistens für dich. Du machst Fernsehen. Du hast zum Beispiel ein Deutschland für Einsteiger gemacht, habe ich gelesen. Eine sechsteilige Doku.
Ja, ja.
Was ist denn das Besondere an Deutschland, wenn du es in drei Sätzen sagen solltest?
Die Dinge, die ich schätze um Deutschland. Ein Bodenständigkeit, ein Vielfalt. Das ist ein vielfältiges Land. Es ist wirklich, der Norden hat nichts zu tun. Es ist nicht nur die Osten, Ost-West, ist wirklich Nord-Süd.
Mhm.
Ist ganz, ganz interessant von Sprache, von Essen, von Humor. Es ist wirklich regional.
Verstehst du die Menschen in Bayern, bevor du das Dritte sagst? Verstehst du sie?
Diese,
also ich verstehe sie manchmal nicht.
Nee. Und oft, ich höre die Leute, die sagen sehr gerne, gell? Gell? Die gehen in die Straße, ich denke, die sprechen niemand mehr. Geld hat. Ich kann ein Hesse schneller verstehen oder sogar ein Sachser.
Ja.
Sachse. Schneller als ein Bayer.
Also es gibt natürlich da auch bestimmte Regionen. Also manche sprechen da so, dass du sie verstehen kannst, aber manche nicht. Und dann habe ich dich unterbrochen. Was war das Dritte? Also Bodenständigkeit, Vielfalt. Und was noch?
Die Geschichte. Mm-hmm. Und das hat zu schon auch mit Kultur. I mean, it is the land of the Dichter und Denker. It is the land of alle von Bach bis Kraftwerk.
Mm-hmm.
Und Marlene Dietrich, große Künstler, Karl Valentin, ja, so.
Ja.
Max Reinhardt. Ich könnte nicht tun, was ich tue, ohne diese Vorreiter.
Ja. Denen. Die Frage ist, wie...
Loriot. Als ich zum ersten Mal Loriot sah, weil man kommt natürlich in Amerika, wir kennen Loriot nicht.
Ja,
es ist eine Sprachfrage und so weiter. Und die ganze Welt sagt oft, Deutschen haben keinen Humor.
Mhm.
Und ich sage, guck Loriot an. Als ich Loriot für mich entdeckt habe, die alte Filme, die alte Fernsehdinger mit Evelyn Hamamuk.
Ja.
Wahnsinn, das ist der Crème de la Crème. Das versteht man, die deutsche Seele,
ja,
finde ich.
Aber das finde ich auch toll, dass du als jemand, der ja mit der deutschen Sprache nicht aufgewachsen ist,
ja,
aber du bist inzwischen ja so drin, man hört's ja auch, gibt ja kaum noch amerikanische Wörter.
Ich habe gerade einen lecker Kaffee gehabt, das hilft.
Ah, das hilft.
Das ist auch sehr deutsch.
Also,
Kaffeekuchen.
Ja.
Kaffeekuchen, das haben diese...
Gibt's das nicht in Amerika?
16 Uhr Kaffeekuchen finde ich als ein wunderbares Ding. Meine Hüfte sagen danke. Und Brot. Gutes deutsches Brot.
Schönes dunkles Brot.
Oh my God. Na, ich habe realisiert, mein Mann ist Bremer, ne?
Und ja.
Wirklich, so er leidet. Er sagt immer so, es war sehr, sehr schön in Amerika, aber die haben kein gutes
Brot. Ja.
Die haben keine Bäckerei. Mhm. Wo sind die Bäckereien?
Ja.
Naja. Das ist nicht unsere Tradition.
Wir waren bei den kulturellen Werten und du hast so ein paar Namen aufgezählt von der Historie bis jetzt. Die Frage ist ja, ob das hierzulande überhaupt so wahrgenommen wird, ob wir das so wertschätzen, wir Deutschen.
Well, that is a Schattenseite von Deutschland. Manchmal, ich möchte liebevoll einer eine Klatsche geben und sagen, guck mal, was ihr habt. Ich habe in meinen Show, ich sage, wenn Leute mich fragen, der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika, ist die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und hier in Deutschland sagen wir meistens scheiß Glas.
Mm-hmm.
Oder der Glas war früher besser. Oder die nehmen alle unsere Gläser weg.
Mm-hmm.
Oder gerne heutzutage, das ist kein Glas. Ich glaube nicht an Gläser. Die haben das gesagt. Die Medien sagen, das ist ein Glas. So, und ich denke, hey, hör auf, das ist ein echtes Glas. You know, in Amerika ist es nicht aus echtes Glas, es ist Plastik.
Mhm.
Und wir werfen es weg und dann wir erschießen es.
Mhm.
Ich denke, man muss hier wirklich sehen, was man hat. Und es ist wirklich viel.
Mhm. Das ist ja oft so. Vielleicht ist das dem Menschen immanent, dass er nicht zu schätzen weiß, was er hat. Das kann ja sein. Und vielleicht sind wir auch heutzutage im 21. Jahrhundert gar nicht in der Lage, das alles noch zu vermitteln. Ich weiß nicht, wie viele junge Leute Goethe und Heine und wen noch wirklich kennen.
Ich finde, es ist verdammt wichtig, einfach auch lesen sowieso. Ich bin ein Leseratte und ich finde, mit einem echten Buch, ich bin nicht ein E-Reader, ich meine, es ist alles
Chanson,
aber ich will es in der Hand haben. genannt haben. Ist, ich finde das sinnlich, ja. Aber okay, ich bin eine alte Dame mittlerweile. Und stolz da drauf. Aber ich finde, auch mit Popmusik oder etwas, ich denke, hey, you know, Kraftwerk comes from here. And, yeah. and not only Herbert Grönemeyer, Ulla Meinecke oder Annette Humper. Es gibt so Learn Your History. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch Tanztheater, Pina Bausch yeah. zum Sascha Walz. Auch unsere Stadt. I mean, wir haben, you know, 3 Opernhäuser und 2 Zoos. Und was für ein Glück. Solange wir die haben, unterstützt die. Das
naja.
Ist geschweige denn so viele Theater.
Wollte ich gerade sagen, und Theater ohne Ende. Ne? Ja. Also kleine und, Theater, ich gehe fast ja. jeden Abend irgendwo hin und ich bin mir sicher, dass ich noch nicht überall war.
Und Kino. Und ja, ich auch. Ja, oder Museums. Ich war neulich zum ersten Mal in der Georg Kolbe Museum, was so toll ist. Es gibt immer etwas irgendwo in dieser Stadt. Es gibt jeden Abend etwas zu, oder jeden Tag etwas zu entdecken. Und
das
ich
stimmt.
finde, nach 33 Jahren oder alles in allem fast 40 Jahre bin ich hier und ich entdecke etwas fast jede Woche.
Na, ich gehe manchmal in Ausstellungen wirklich am letzten Tag, wenn die dann bis 24 Uhr aufhaben.
Ja.
Andere kommen angereist von sonst woher, extra wegen einer Ausstellung und ich krieg's irgendwie am Schluss mit und denke, jetzt musst du da noch schnell rein. Rennen. So, weißt du? Also ist wirklich, wirklich verrückt. Meine Liebe, was steht an? Weihnachten?
Apropos interessante Orte. Ich mache ein Weihnachtsshow in Studio Babelsberg. Very Christmas heißt das. Und man kriegt ein wunderbares Menü. Es gibt Artisten. Und ich erzähle ein bisschen über amerikanische und deutsche Weihnachten. Ein bisschen Musik wird auch natürlich dabei sein. Und ich bin auf Tournee mit meinem aktuellen Programm Please Don't Stop the Music. Zusammen mit Marian Lux, mein wunderbarer Bühnenpartner aus Bad Freienwalde. Ich sage immer, wer kann eine amerikanische Entertainerin in ihre Postwechseljahre-Probleme besser verstehen als ein junger Schwule aus den Osten? So, und er ist ein grandioser Komponist und witziger, wunderbarer Bühnenpartner. Und wir sind durch die Republik im Moment und sind wieder in Berlin im Juni in der Bar Jede Vernunft.
Nächstes Jahr. Das sollte man sich schon mal vormerken.
Und unbedingt. Auch in Bremen in Hello Dolly. Ich spiele nochmal für die dritte Saison.
Toll.
Ich dürfte diese Rolle spielen, Dolly Levi und das Musical Hello Dolly von Jerry Herman.
Ja.
Und in ein großes Staatstheater mit großem Orchester der Bremer Philharmoniker und ein wunderbares Ensemble. Und ja, das macht Riesenspaß. So,
Riesenspaß.
Das ist auch, Bremen ist auch eine Reise wert.
Du weißt, in diesem Podcast geht's auch darum, was ist am Ende des Lebens.
Ja,
Da kommt etwas, das da Tod heißt.
Mhm.
Ich bin der Meinung, da kommt dann nichts mehr, wenn der da ist. Wie siehst du das?
Es gibt ein wunderbares Lied von Van Morrison, glaube ich, über die Astral Plane. Ein Universum, ein All, ein Bewusstsein, ein kollektives Bewusstsein, das sind alle ein Teil davon. Ich habe einen großen Glaube auch hier an die Lebenseite von allem, dass wir sind alle verbunden. Meine Eltern sind weg, ich habe so viele Freunde über den Jahre, war natürlich in New York während der ersten Welle von AIDS. Ich habe innerhalb 2 Jahre 13 Freunde verloren. Und jetzt, ich bin 64, ich habe viele Freunde, ich habe leider dieses Jahr 3 Leute an Krebs verloren. Aber ich verliere nicht diese Verbindung zu diesen Menschen. Und ich hoffe, dass diese Verbindung wird nur stärker auf diese andere Seite.
Also sie sind körperlich nicht mehr da, aber
Die Seele, ich finde, die Seele lebt. Und wie es lebt, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, das wird interessant und sehr amüsant. Ich denke, ich glaube dran.
Na, in deinem Zusammenhang ganz bestimmt.
Aber ich warte nicht für das.
Ja.
Ich warte nicht, für die Rente, und dann würde ich anfangen, mein Leben zu leben. Das ist so ein Quatsch für mich. Das ist nicht, wie ich mein Leben lebe. Ich finde, einfach dieses Bewusstsein zu haben für die Hier und Jetzt. Denn diese Hier und Jetzt, ich habe das Gefühl, dass das hört nie auf. Es gibt immer ein Hier und immer ein Jetzt.
Naja, und wenn man das kann, also wenn man sagen kann, ich koste das auch voll aus.
Ich koste jeden Moment voll aus.
Ne?
Und wir gehen zurück jetzt zu dieser Dankbarkeit, diesem Bewusstsein für was wir haben und eine Dankbarkeit dafür, und weil wir haben die Freiheit, das zu machen. Und das, ich glaube, heutzutage müssen wir wirklich bewusst sein und wir haben die Freiheit, das zu teilen. Was für ein Geschenk ist das?
Carpe diem ist ja schon ein ganz altes. Also lebe den Tag ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz für mein Leben. Weil ich freue mich jeden Morgen, wenn ich wach werde.
Ja.
Ist doch schön.
Ja, ich mache jeden Morgen mache ich meine Dankbarkeitsliste.
Aha.
Das ist so wirklich 10 Dinge.
Ach so?
Ich mache ein Top 10 jeden Morgen.
Schreibst du dann auf oder
ja,
was?
Ja, ja,
oder?
Ich finde, ich schreibe sowieso morgens. Ich mache so eine Journal. Jeden Morgen, mindestens eine halbe Stunde, bevor ich die Telefon oder Computer anmache. Und ich sitze auf meinem Balkon, in jedes Wetter sitze da und ich schreibe ein bisschen, so 4 Seiten oder so. Ein bisschen meditieren. Jeden Tag.
Wow.
Und das ist auch, weil ich bin so oft auf Tournee. Ich habe das Gefühl, das ist ein Teil von mir. Ich bin mein Buch dabei. Ich habe eine, wo ich schreibe Ideen, aber eine ist einfach für meine Reflexionen. Und Dankbarkeit. 10 Dinge jeden Tag. Atmen. Fäng an mit Atmen. Ne? Und Gesundheit. Wir denken, es ist diese berühmte, you know, okay, I don't have a toothache heute. Kann man auch sagen. Ich habe heute keinen Zahnschmerz. Okay, ich mag das nicht jeden Tag, aber zu sagen, ich bin gesund.
Ja. Yeah.
Ich bin mobil. Und dann natürlich gibt es auch Specials jeden Tag, wo, weil diese kleinen Dinge, das passiert am Tag, wo, ich weiß nicht, jemand macht eine Tür offen für einen. Oder man sieht ein Kind, macht etwas total witzig. Oder man sieht trifft einen süßen Hund. Ich weiß nicht.
Das schreibst du dann auf?
Ja, klar. Toll. Wir haben gerade so eine leckere Apfel... Was Tasche. War das? Eine Apfeltasche. Die Apfeltasche kommt in die Liste morgen.
Oh Mensch.
Ja, klar.
Ja, die fand ich auch lecker. Das kann man nicht anders sagen. Und der Kaffee von Herrn Müller.
Exzellent. Aber die sind die Dinge. Natürlich, es gibt größere Dinge. So, wir leben in Frieden.
Das muss man in dieser Zeit
in einer Demokratie, dass ich darf wählen gehen. Und ich finde, die sind die Dinge. Und dann natürlich Freunde und liebe Menschen, liebe Kollegen, mein Home. Don't take it for granted. Ja, das ist einfach so. Sei bewusst darüber, was. Ich glaube, wir denken oft, das meine ich mit der Glashalbe, wir denken immer über die Defizite.
Ja.
Und nicht über die unglaublich viel, das wir haben.
Ja. Ja, meint ja nicht, die Dinge sich schön gucken, sondern das, was wir haben, ist gut.
Ja, ja, ja.
Und dann können wir ja noch was verbessern und verändern im
auch,
Leben, oder?
Bei uns Frauen natürlich, das ist auch eine ganze Industrie. Wir sind nie, mein Show ist viel darüber, Please Don't Stop the Music, ist viel über wir sind nicht dünn genug.
Du du bist da dünn.
Nein, aber mein ganzes Leben.
Aber nicht genug.
Aber jetzt bin ich nicht jung genug.
Ach so, ich verstehe.
So, es gibt immer etwas, you know. Ich war jung genug, aber nicht dünn genug. Jetzt bin ich dünn genug, aber ich bin nicht mehr jung genug. Ich bin witzig genug, aber nicht deutsch genug. Ich bin nicht blond genug. Es gibt immer etwas, besonders für uns Frauen, aber ich glaube uns alle. Ich sehe diese neue Generation von jungen Frauen und die machen genau dasselbe Dinge.
Mm.
So, Bauch, Beine, Po von Sharon David oder etwas. Und ich denke, okay, maybe it's ironisch, I hope it's ironisch, aber wenn ich zu die Jüngere mich etwas sagen könnte, würde ich sagen, du bist genug. Mhm. Du bist mehr als genug. Und das meine ich mit uns alle. Ich glaube, wir sollten aufhören zu gucken, was ist so falsch mit allem und sagen, hey, weil ich finde, im Moment ist es gefährlich. Die ganze AfD in Amerika, die ganze Trump-Leute. Ich verstehe, es gibt Probleme, aber viele Probleme in die Welt, das ist klar. Und viel Ungerechtigkeit. Diese Spalte zwischen Reich und Arm ist viel zu weit. 1% von den Leuten haben viel zu viel Geld. Ich habe das Gefühl, dass Leute möchten eine einfache Antwort über komplexe Probleme haben.
Ja.
Und man muss immer ein bisschen aufpassen mit das.
Weil populistische Parteien geben Antworten, diese Art.
Diese Art. Und ich finde, bevor wir sagen, wie schrecklich alles ist, you know, ich bin groß geworden in einer Familie. Mein Vater war Barkeeper, meine Mutter Supermarktkassiererin. Ich komme nicht von einer großen Künstlerfamilie mit Geld. Dinge waren knapp. Mein Vater ist dann, als ich 17, mit 63 ist mein Vater gestorben.
Sehr als du 17 warst.
Ja, sehr plötzlich. Und für einen Herzinfarkt in... Es war nicht immer leicht. Meine Mutter war sehr pragmatisch. Du hast ein Bett zu schlafen heute Abend. Sei dankbar dafür. Mhm. So, sie war sehr katholisch. Sei dankbar dafür, was man hat. Aber ich sehe das im Nachhinein. Sie hat recht.
Ja. Und als sie starb, so habe ich gelesen, hast du sogar eine richtige Pause gemacht. Das hat dich offenbar sehr mitgenommen.
Ja.
Wie war das?
Ich habe ein Buch geschrieben darüber, Some Like It, heißt, 3 Dinge sind gleichzeitig passiert. Der größte Show, die ich je gemacht habe, den haben wir gemacht in der Admiralspalast und dann auf Tournee. Meine Mutter ist gestorben, ich war mittendrin in die Wechseljahre. Okay, wie das Leben so spielt. Und es war zu viel. Es war zu viel und ich habe das gemacht, bevor etwas falsch war. Bevor ich krank war, ernsthaft krank war oder ausgebrannt war.
Also du hast es gemerkt und hast gesagt, jetzt muss ich.
Ich habe einfach keine Zeit. Wir haben viel gearbeitet, ich habe genug verdient, dass ich könnte das machen. Ich habe die ganze Zeit keine Pause gemacht, bevor das. Ich habe dort angefangen zu lernen, ab und zu eine kleine Pause zu machen.
Nun hattest du ja schon als Jugendlicher erlebt, dass dein Vater starb. Aber das war ja jetzt eine ganz andere Zeit und du warst in einem anderen Alter als deine Mutter vor
14 Jahren
starb. Warst du ja selber längst eine erwachsene Frau. Wie war das trotzdem für dich?
Schrecklich. Ich habe das Gefühl, wenn die Mutter geht, und ich war hier und sie war in Amerika.
Ja.
So, ich habe sie nicht so oft gesehen. Ich vergleiche das immer mit diesem Gefühl, wenn man ein Kind ist und man ist im Supermarkt, großer Supermarkt, und man verliert die Hand von deiner Mama. So geht's so, man guckt das Kind so, oh, ich gucke etwas, oh, lululu, und dann denkt, oh, wo ist Mama? Und das war genau dieses Gefühl, dieses Irrgefühl von, wo ist meine Mutter? Das war schwierig, und ich vermisse sie jeden Tag. Ich vermisse meinen Vater jeden Tag. Die neue Show, Please Don't Stop Music, ist viel über meinen Vater, und ich spreche über das, wie plötzlich das war. Ich glaube, das hat mich auf diesen Weg nach Deutschland irgendwie, ich könnte nicht mehr in mein eigener little tiny town. Es war okay, ich sollte nach New York. Mhm. Ich habe schon ein Stipendium. Mein Vater sagt mysteriöserweise, vielleicht hat er gewusst, dass etwas war falsch, sagt zu mir eine Woche vor seinem Tod, no matter what happens, you're going to college. Mhm. So egal was passiert, gehst du in die Uni. Weil ich habe ein Vollstipendium, das war wirklich so ein, ich war die erste in meiner Familie, in die Uni zu gehen, auch weg von Massachusetts nach New York. Und meine Mutter und meine Schwester hat mich einfach ins Auto gepackt und wir sind nach New York gefahren. Mhm. Und dann, ja, meine arme Schwester, das war bevor Navis oder etwas, und sie war, ich glaube, 21, 20, und sie führt mich nach Manhattan, und sie war echt so, okay, wir waren 42nd Street und 6th Avenue, Grand Central Station, sie geht zu die Ecke, macht die Tür offen, schmeißt mich aus, tschüss. Meine Mutter drückt $40 in meine Hand. Tschüss. Ich war so, okay, bye, bye. Und das war der Anfang meines Abenteuers. Und es ist witzig auf einer Seite, aber ich gucke zurück und ich denke, ich bin traumatisiert. Das war im Nachhinein. Vielleicht hatte jemand damals, und das ist 1978, man hat das damals nicht gemacht, dass jemand, vielleicht braucht ihr Trauertherapie. Mm. Oder vielleicht ihr braucht Family Counseling, Coaching, sowas. Oder zu mir, vielleicht nimm ein Semester frei. Nö. Nö. I mean, es war auch Learning, das war gut. Ich bin in eine ganz andere Welt reingeschmissen. Ich habe sehr gute Freunde, relativ schnell kennengelernt, die bis heute Freundin von mir sind. So, ich war nicht allein.
Ja.
Aber krass war es.
Und als deine Mutter dann jetzt gestorben ist, da fehlte dann auch irgendwie so...
Das ist 14 Jahre her, aber immer am Sonntag. Ich habe immer meine Mutter am Sonntag nach der Lindenstraße angerufen.
Ah.
Es gibt keine Lindenstraße mehr.
Und die Mutter auch nicht mehr.
Und meine Mutter auch nicht mehr. Mhm. Immer am Sonntag, ich denke, ach, ich möchte meine Mutter anrufen.
Mhm. Gehst aber du dann vielleicht anders mit ihr ins Zwiegespräch jetzt?
Ja, ja, ja. Ist oft. Ja, ich kriege immer entweder Lampenfieber oder Zeiten, wo manchmal, ich habe das jetzt am Ende von einem Projekt, wenn die Leute, das ist so gemein im Theater, wir haben diese wonderful Hello Dolly Family in Bremen und wir sehen uns jetzt nicht für ein Jahr. Mm. Die machen weiter und ich muss weg.
Mm.
Und das war wirklich schwer für mich. Und ich spreche mit meiner Mutter und ich sage, wo ist meine Familie?
Mm.
Aber Gott sei Dank, meine ältere Schwester und mein älterer Bruder sind beide da. Und
And
es ist viel einfacher. You know, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, als ich hier war, es war so teuer anzurufen. Und da war kein FaceTime oder WhatsApp. Und es ist so wunderbar, dass ich einfach, das war Science Fiction, ne? Dass man ein Telefon macht und sieht der Mensch. So, und meine Schwester, wie gesagt, sie ist 72, es hat eine Weile gedauert. Ich habe gesagt, es heißt WhatsApp. Es kostet nichts. Mag das doch. So, wir haben endlich eine Familiengruppe jetzt. Und sie mag FaceTime sehr gerne. Meine Schwester, God bless her, sie ist 72, lebt in New Orleans, wo Marihuana legal ist.
Mhm.
Meine Schwester mit 72 hat Kiffen wieder entdeckt.
Guck an.
Ich glaube, sie hat das als Teenager gemacht. Und jetzt, so manchmal, sie ruft an, so 16 Uhr unserer Zeit, das ist so 10 Uhr morgens. Hi! Ich denke, bist du doch. Mein gekiffte Rentnerin-Schwester. Sie genießt das.
Herrlich.
Ich finde das okay. You know, statt in Amerika, fast jeder ist auf Medikamente oder something. Und sie ist sie geht zu Aquarobic und Yoga-Class und ab und zu kippt sie ein bisschen.
Zu guter Letzt will ich dich noch fragen, liebe Gail, das ist ja noch lange hin, aber... Ja. Hast du schon Vorstellungen, wie so das Ende des Lebens sein wird? Hast du schon Ideen, wie man sich von dir verabschieden wird?
Gott, ich hoffe am Meer. Ich hoffe auch, der Ende meines Lebens würde ich gerne ein Haus am Meer.
Ah.
Ich arbeite drauf, ne? Das würde ich gerne haben.
Hier in Deutschland?
Ja.
Da sind wir ja schon zwei. Also ich will an die Ostsee.
Ich würde an der Nordsee.
Ah.
Like the Ostsee auch. Aber irgendwie, ich arbeite viel in Norddeutschland. Mein Mann ist Norddeutscher.
Ja, na
ist
gut.
Bremer.
Na gut.
So, das ist ein bisschen deswegen.
Gehst du dann auch ins Wasser am Schluss? Also sprich die Asche ins Wasser?
Oh ja. Wie meine Mutter, wir haben das mit meiner Mutter gemacht. Es ist ein sehr lustiger Kapitel. Mein Buch, Some Like It Has, ja. Fängt an damit. Wir probieren uns drei die Asche, was ich glaube semi-legal war, ich weiß nicht. Und das war
aber
alles,
heute darf man das.
Ja. Der Wind kam, es war, oh, mein armer Bruder hat ein Gesicht voller meiner Mutter. Aber okay, wir haben gelacht. Ich hoffe, dass Leute tanzen. Ich muss das, ich glaube, schreiben und sagen, ja, mag das bitte.
Ja.
Singe bitte, tanze bitte.
Weil das
Heul auch, you know, von mir aus mag das. Ich finde, meine Schwester ist in New Orleans, ne? Die machen das richtig da. Die machen ein Parade.
Okay.
They call it line, the something, the front line nennen die das oder so. Es ist wirklich mit Musiker und dann alle lieben Leute, die verkleiden meistens im Weiß oder sehr bunt, nicht schwarz.
Mhm.
Und die tanzen durch die Straße.
Ah.
Für eine.
Das würde ja auch dir entsprechen.
Es passt, ja.
Wenn man das so lustig macht oder,
ja.
Oder mit Freude und mit Spaß und mit Lachen.
Und man kann lachen, man kann auch heulen, man kann aber singen und tanzen und
yeah.
Trink was und ess was. Weil ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe gerade Abschied von einer Freundin gemacht und es war very norddeutsch. Und ich fand das so traurig, weil sie war auch ein sehr lebenslustiger Mensch. Und ich denke, wo ist die Rosé? Es ist so individuell. Ne?
Ja.
Aber ich finde, es ist vielleicht wichtig. Ich habe das erlebt mit ein paar Freunden hier, die haben nichts vorbereitet. Und dann, das ist tricky, das ist ganz hart, finde ich, für die Zurückgebliebenen, für die auch viele von uns Künstler, die, you know, ich bin ganz weit weg von meiner Familie. Die Leute hier wissen und dort wissen, was ist wichtig und was ich will. Und ich finde das nicht düster oder etwas dazu, vielleicht in Worte zu fassen.
Mhm. Und welche Musik wird gespielt?
Oh, ich hoffe Aretha Franklin. Und wir mögen vielleicht ein bisschen Beatles auch und schöne Soul-Musik, schöne Stevie Wonder vielleicht.
Mm-hmm.
So, ja, etwas für die Seele.
Schwarz hören.